Ruth Baumann hat es gerade so schön ausgedrückt. Wir feiern heute das Abendmahl und die Betonung lag auf feiern. Wir feiern diesen Tag, weil wir wissen oder spüren, dass das Abendmahl wichtig ist, dass es für das christliche Leben eine zentrale Bedeutung hat, dass die christliche Kirche es auch, womit recht, immer sehr betont hat. Trotzdem kriegt nicht jeder gleich einen Zugang dazu. Manche brauchen da sehr lang oder sagen, ich komme da irgendwie nicht vor. Ich möchte heute einen kleinen Schritt mit euch gehen, in der Predigt darüber nachdenken, was das Abendmahl bedeutet, was dort geschieht, was es dort gibt. Die Frage sollte nicht offen bleiben. Es wäre schade, wenn es zur Routine wird oder irgendwie so ein bedeutungsloses Geschehen. Dann wäre es kein Symbol mehr, was etwas zu mir sagt, sondern einfach ein Klischee. Es ist auch zu wenig, wenn man daran teilnimmt, einmal, weil man denkt, naja, es ist irgendwie etwas Gutes, etwas Schönes, auch etwas Geheimnisvolles, Wichtiges, wenn man nicht genau weiß, was geschieht denn da eigentlich. Sollte man nicht offen lassen. Weil sonst leicht auch falsche, ich will mal sagen, magische Vorstellungen in die Abendmahlsfrömmigkeit hineinkommen. Und magisch, das bedeutet, dass etwas dadurch wirkt, dass bestimmte Riten oder Zaubersprüche genau eingehalten werden. Ihr kennt das aus der Welt der Märchen, ja? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheinzchen stieß oder so. Man muss den Namen kennen und dann hat man Macht über diese Person. Oder man muss eine bestimmte Formel sprechen, eine Zauberformel, und dann geschieht etwas. Die muss man aber auch genau kennen. Das ist Magie. Magische Vorstellungen sind aber dem Glauben und dem Evangelium total fremd. Beim Abendmahl sind wir ganz Mensch, mit allen Sinnen beteiligt. Und das funktioniert nicht wie eine Aspirintablette, so nach dem Motto, ich muss nicht wissen, wie es funktioniert, ich fühle mich allerdings hinterher besser. Nun wissen die, die schon länger Christen sind oder sich kirchengeschichtlich ein bisschen auskennen, dass um die Deutung des Abendmahls es ganz furchtbare Streitigkeiten gab zwischen den Kirchen und Konfessionen. Es gab Trennungen, etwa in der Reformationszeit. Der Streit ist heute etwas abgemildert, aber wir müssen leider sagen, er ist immer noch nicht beendet. Und manche Unterschiede, die hier umstritten sind, sind so kompliziert, dass man im Grunde Theologie studiert haben muss, um das überhaupt zu verstehen. Und trotzdem hat das zu Trennungen geführt. Ja? Trotzdem lädt man sich teilweise nicht gegenseitig ein zum Abendmahl, auch Christen untereinander nicht. Es geht mir jetzt heute nicht darum, die Unterschiede jetzt ganz genau herauszuarbeiten und dann Pflöcke einzuschlagen, so denken wir. Ich habe mal einen ganz anderen Zugang mit euch vor. Und so lese ich Johannes 13, die ersten 20 Verse, ein längerer Text, aber auch ein sehr farbiger. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus saß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du auch keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße, auch die Hände, den Kopf. Jesus erwiderte, wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freude ohne Ende ist euch gewiss, wenn ihr auch danach handelt. Ich meine nicht alle, nicht euch alle. Ich weiß, wen ich erwählt habe, aber was die Heiligen Schriften vorausgesagt haben, muss eintreffen. Einer, der mein Brot isst, tritt nach mir. Ich sage euch dies, bevor es eintrifft, damit ihr nicht an mir irre werdet, wenn es denn so kommt, sondern im Glauben daran festhalten, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Amen, ich versichere euch, wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Nun, euch ist natürlich aufgefallen, dass dieser Text überhaupt nicht vom Abendmahl spricht. Im ganzen Johannesevangelium wird das überhaupt nicht berichtet. An der Stelle, an der die ersten Evangelien das Abendmahl schildern, also am Vorabend der Kreuzigung Jesu, berichtet Johannes diese Szene. Nun, das Johannesevangelium ist im Verhältnis zu den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, relativ spät geschrieben. Seine Verfasser und seine Leser kannten natürlich die Abendmahlstradition. Warum platzierten sie nun genau an diese Stelle die Geschichte von der Fußwaschung? Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Vorgängen? Das Abendmahl, Brot und Kelch am Tisch und die Fußwaschung. Klar ist ja auch, dass die Fußwaschung sich zumindest im größten Teil der Christenheit sich nicht so als Handlung durchgesetzt hat wie das Abendmahl. Ja, wir machen das in der Regel ja hier jetzt sonntags nicht. Aber der Bericht von der Fußwaschung kann uns helfen, das Geheimnis des Abendmahls tiefer zu begreifen. Und ich glaube, dafür steht er auch da drin. Denn beim Abendmahl geht es ja im Kern um die Sendung Jesu. Wer ist Jesus und was ist sein Auftrag von Gott? Wozu ist er auf die Welt gekommen? Aber das führt aus, macht farbig diese Geschichte von der Fußwaschung. Im Abendmahl spricht also Jesus von der Sendung und jetzt lernen wir noch etwas von den Folgerungen, die wir daraus ziehen können. Wie kommt die Sendung Jesu im Abendmahl zum Ausdruck? Erstens, Jesus dient uns, indem er uns begegnet. Wir begegnen im Abendmahl also Jesus selbst. Nicht nur einer heiligen Handlung, nicht nur einem Sakrament. Ein Sakrament ist ein im Glauben wirksames Symbol. Nicht nur ein Geheimnis, nicht nur der Gnade, der Vergebung, der Erlösung, das alles auch. Sondern wir begegnen, und das ist das Wichtigste, Jesus selbst durch seinen Geist. Und das geschieht in geheimnisvoller Weise. Dabei setzt das Abendmahl gleichzeitig auch einiges voraus. Also wer jetzt mal so hier einfach nur vorbeiläuft und sagt, was ist denn da los und setzt sich dazwischen, wird es vielleicht gar nicht verstehen. Das Abendmahl setzt voraus, dass Jesus Christus, Gottes Sohn ist, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt. Deswegen feiern wir auch keine Beerdigungsfeier. Ja? Ich habe als Kind manchmal Abendmahlsfeiern erlebt, die fühlten sich an wie eine Trauerfeier. Aber Jesus ist ja auferstanden und lebt. Es setzt voraus, dass sein Geist anwesend ist, denn Jesus sitzt ja nun nicht als Person hier in der ersten Reihe. Wäre auch schön, freue mich schon drauf. Ah, der steht dann hier oben. Ohne diese Voraussetzungen ist Abendmahl sinnlos. Es kann also sinnvoll auch nur von Christen gefeiert werden, sonst versteht man es nicht. Durch das Abendmahl will uns Jesus also begegnen. Er tut das ja vielfältig. Ja? Er begegnet uns in seinem Wort, also bei Bibel lesen, wenn wir auf ihn hören. Er begegnet uns durch andere Christen. Er begegnet uns durch den Heiligen Geist. Er begegnet uns in der Predigt, in der Taufe und eben auch im Abendmahl. Eine Weise, wie er uns begegnet. Eine Begegnung mit ihm ist es, wenn du ein Stück Brot isst, wenn du diesen Kelch nimmst. Nicht das Brot oder der Traubensaft ist Jesus, sondern er begegnet uns in dem, was wir hier gemeinsam tun, in dem ganzen Geschehen. Den Bibelworten, dem Austeilen, dem Beten, dem Essen, dem Trinken, der Gemeinschaft. Da ist er mittendrin. Jesus dient uns, indem er uns im Abendmahl begegnet. Und zweitens, er dient uns, indem er uns beschenkt. Ich tue ja im Abendmahl jetzt nichts für Jesus, ja, ich führe da keine Pflicht aus oder so, sondern er ist bereit, etwas für mich zu tun. Er wäscht den Schmutz von meiner Seele, vergibt mir meine Schuld, zeigt mir, dass er mich annimmt, jetzt, dass er mich stärkt. Er beschenkt mich mit seiner Gnade, mit seinem Geist und er vermittelt mir seine Liebe. Und das soll ich körperlich spüren, deshalb soll ich was essen und was trinken. Und ich bin da, um das entgegenzunehmen. Das ist alles, was ich tun kann. Ja, ich kann es entgegennehmen. Es ist ja kein Opfer, das ich ihm bringe. Wenn ich einmal trinken bin, ja, so irgendwie, Wasser stand schon hier, und ich reiße so eine Hand hoch meinem Retter entgegen, dann tue ich ja nichts für den, oder? Genauso ist Glauben. Jesus beugt sich herab zu mir. Übrigens, wie hier symbolisch bei der Fußwaschung, so auch beim Abendmahl. Wie macht man das, wenn man jemand die Füße waschen will? Ja, man muss sich bücken, muss sich sogar ziemlich tief bücken oder sich sogar hinknien. Wenn Jesus uns im Abendmahl begegnet, bückt er sich zu uns hinab, bis heute, um uns zu dienen. Christus ist ja der Weltenherrscher. Wir haben vorhin einen Abschnitt aus der Offenbarung gehört von Georg. Das Lamm ist ja da, das herrschende Lamm. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und gleichzeitig ist er demütig genug, uns die Füße zu waschen. Und hätte es doch nicht nötig. Er könnte mich überwältigen mit seiner Größe. Aber er beschenkt mich, indem er mich dient. Warum? Weil er es entschieden hat. Weil das seiner Liebe entspricht. Und drittens, Jesus dient uns, indem er uns anleitet. Als Jesus seinen Jüngern das erklärt hat, fordert er sie ja auf, Folgerungen daraus zu ziehen. Als er ihnen den Staub von den Füßen gewaschen hat, bittet er seine Jünger, es ihm gleich zu tun, einander zu dienen, einander Liebe zu schenken. Das heißt, wir bewegen uns in dieselbe Richtung wie Jesus. Ja? Deswegen sprechen wir ja auch von Nachfolge. Von oben nach unten, vom Stolz in die Demut. Vom Herrschen zum Dienen. Wir gehen in die Hocke, knien vor dem anderen. Das ist ein sehr sprechendes Bild. Und keiner hier im Raum sage, das sei selbstverständlich. Könnte man sagen, Liebe heißt, sich vor dem anderen, auch für den anderen, klein zu machen? Nicht aufzuplustern? Liebe geht den Weg nach unten. Heißt zu fragen, was kann ich jetzt für dich tun. Anstelle der üblichen und manchmal ja auch berechtigten Frage, was tust du für mich, was habe ich von dir, was bringst du mir heute? Wir fragen oft, passt die Gemeinde zu mir? Was habe ich davon, gerade hier zu sein? Und wenn es nicht reicht, finde ich vielleicht eine Gemeinde, wo ich mehr davon habe. Die Frage im Sinne Jesu ist, was hast du davon, also wenn ich jetzt hier stehe, frage ich, was hast du davon, dass ich dein Bruder bin oder als Frauen hier sitze, dass ich deine Schwester bin, dass ich hier mit dir zusammen in der Gemeinde bin. Was hast du davon, dass ich dein Mitmensch bin? Jedes Abendmahl soll uns so ein bisschen demütiger machen, uns mal eine Stufe runterkommen lassen von dem Treppchen, auf das wir uns gerne stellen. Einander die Füße waschen. Nicht den Kopf. Wenn ich zu dir komme, um dir den Kopf zu waschen, stehst du unter mir. Sonst geht das ja nicht. Ja? Also ich bin überlegen und wasche dir so den Kopf und ziehe vielleicht auch mal ein bisschen an den Haaren. Das ist ja auch ganz schön. Vielleicht macht es mir auch ein bisschen Freude. Jemand den Kopf zu waschen, um jemand den Kopf zu waschen, muss ich mich nicht hinknien. Der vielleicht oder die. Wenn ich dir die Füße wasche, ist das anders. Füße sind vielleicht auch nicht ganz sauber, ja. Meine Hände vielleicht hinterher auch nicht, weiß nicht. Könnte ja sein, dass deine Füße nicht nach Lavendel riechen. Sonst müssten sie ja auch nicht gewaschen werden, ne? Nur mal ganz ehrlich. Es könnte ja sein, dass ich ein bisschen Bequemlichkeit und Stolz, manchmal vielleicht sogar Ekel überwinden muss, damit ich dir die Füße waschen kann. Wenn wir einander in diesem Sinn Liebe wollen, müssen wir diese Schwellen, die das bedeutet, mutig überschreiten. Es kann eine Schwelle sein, zum Beispiel geduldig zuzuhören. Das kann wie Füße waschen sein, geduldig zuhören. Wenn wir mit Interesse aufnehmen, was der andere sagt, und zwar bis er oder sie ausgeredet hat. Und ich sage euch was, zuhören kann mörderanstrengend sein. Zum Beispiel für temperamentvolle Leute, für Leute, die schnell begreifen. Ja, oh Mann, ich habe es doch jetzt begriffen, jetzt sagst du es mir nochmal. Für Leute, die glauben, immer schon zu wissen, was der andere sagen will. Weißt doch eh, was du mir sagst. Brauchst gar nicht mehr den Mund aufmachen. Zuhören kann sehr anstrengend sein, wenn wir dabei etwas von der Last des anderen mitbekommen. Manchmal fühlen wir uns überfordert oder hilflos. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Einer erzählt dir etwas ganz Schwieriges, etwas Schweres, Belastendes. Und dir kommt der Gedanke, eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Warum nicht? Weil ich am liebsten hier weg möchte. Weil das so belastend ist. Weil ich mich dem nicht gewachsen fühle, weil es mir selbst an die Nieren geht, weil es wehtut, was du erzählst, weil es Ängste auslöst, was du sagst. Und Jesus sagt, bleibe da, hör zu, nimm das auf. Höre mit dem Herzen zu. Mit Zuhören fängt die Liebe an. Und dann folgt natürlich weiteres, Lasten tragen etwa. Nimm Lasten auf. Musst du auch nicht bei dir lassen, lade sie bei Jesus ab. Lass dir selber helfen. Es kann auch ganz praktische Hilfe bedeuten als nächster Schritt. Vielleicht braucht die alleinerziehende Mutter tatsächlich mehr als ein offenes Ohr. Zum Beispiel mal eine Babysitterin oder ein Babysitter. So mag es auch bei Senioren sein, dass sie mal was mehr noch brauchen. Die brauchen auf jeden Fall ein offenes Ohr. Aber manchmal brauchen sie auch mehr. Vielleicht mal jemand, der ihnen eine neue Birne in die Lampe schraubt. Ist gar nicht so schwer, wenn es uns nur wichtig ist. Wascht einander die Füße bedeutet, packt an, auch wenn es schwierig ist. Bringt Opfer füreinander. Opfer an Zeit, an Nerven, an Kraft, an Geld. Ihr kennt wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen Opfer und Kollekte, ne? Immer so zum Nachdenken. Ich möchte dir zum Schluss zwei Fragen stellen. Angenommen, es stimmt, was ich bisher gesagt habe. Müsste sich dein Umgang mit dem Abendmahl ändern? Und wenn ja, was möchtest du konkret ändern? Vielleicht hast du lange nicht mehr auf den gegenwärtigen Christus geachtet beim Abendmahl. Dann lade ich dich heute ein, lass ihn zu dir reden, lass dich beschenken. Geh mal ganz bewusst hin. Sag, ich gehe mal hin zu dir. Du wartest da ja schon auf mich. Es gibt genügend Zeitraum im Abendmahl, um mit ihm zu reden. Christus, du bist jetzt da, ich bin auch da, lass uns reden. Und du bist nicht nur für mich da, sondern auch für meine Schwester und meinen Bruder neben mir. Du möchtest mich beschenken und ich möchte dir begegnen. Und dann die zweite Frage, hast du den Eindruck, dass die Teilnahme am Abendmahl in den letzten Monaten dich in irgendeiner Weise verändert hat? Hat sich irgendwas verändert, dadurch, dass du zum Abendmahl gehst? Hat es Spuren in deinem Leben hinterlassen? Wenn nicht, könntest du es eigentlich auch lassen. Ne? Das wäre dann nicht so sinnvoll. Gab es mehr Liebe, die von dir ausstrahlt? Gab es vielleicht weniger überhebliche Reaktionen? Das ist jetzt je nach Persönlichkeit. Konntest du besser auf andere zugehen mit herzlicher Anteilnahme? Die Predigt ist absolut wertlos, wenn nichts praktisch umgesetzt wird. Also wenn mir jemand nach dem Gottesdienst sagt, vielen Dank, ich habe durch deine Predigt viel gelernt, dann denke ich zunehmend, nee, hast du noch gar nicht. Das weißt du erst nächste Woche. Hast was gehört? Hast vielleicht sogar was verstanden? Eine Predigt kann sogar schädlich sein. Und ich glaube, dass viele Predigten auch hier in der Gemeinde schädlich sind, wenn sie nur den Kopf mit Wissen füllt und das Herz ein bisschen stolzer macht. Das Abendmahl ist übrigens auch eine gefährliche Handlung. Wenn uns Jesus mit seiner Liebe begegnet, möchte er ja, dass wir seine Liebe weiterfließen lassen. Das ist ja in dieser Fußwaschungsszene deutlich. Es ist ein Problem, wenn wir versuchen, sie in Flaschen abzufüllen und gut verkorkt zu lagern für schlechte Zeiten. Paulus spricht da im Korintherbrief eine sehr deutliche Warnung aus. Da haben reiche Christen, die nicht arbeiten mussten, fröhlich gegessen und getrunken. Und als die Taglöhner dann vom Feld kamen, waren die schon satt und zufrieden. Na, dann lass uns mal schön Abendmahl feiern, liebe Schwestern und Brüder. Ihr seid ja jetzt auch vom Feld da. Sie haben gar nicht gemerkt, wie sie sich damit schuldig gemacht haben. Sie haben die Gemeinschaft grob missachtet. Und da sagt Paulus, die essen und trinken sich zum Gericht. Es kann sein, dass wir uns schuldig machen beim Abendmahl. Nicht, weil wir als sündige Menschen daran teilnehmen. Ja? Also sonst könnte ja keiner teilnehmen, oder? Das wäre ja ganz schwierig. Es war manchmal so eine Frage, habe ich mein Herz schon so weit durchgesucht? Ist da alles in Ordnung, dass ich zum Abendmahl gehen kann? Nee, da gehen Leute hin, wie sie sind. Man will ja gerade besser werden, deswegen geht man ja. Aber wenn wir die Liebe Gottes empfangen, in unserem Herzen verschließen, sie nicht weitergeben, dann trennen wir uns von Gott. Und das geschieht, wenn wir den Weg nach unten nicht gehen. Zum Beispiel, wenn wir Vergebung erfahren, aber umgekehrt rechthaberisch und unversöhnlich sind. Wenn wir die vergessen haben, die weniger haben an Macht, an Einfluss, Möglichkeiten, Geld. Das Abendmahl erinnert uns daran. Und das hat dann auch praktische Auswirkungen auf das Leben. Jesus ist gegenwärtig und das können wir dann ausstrahlen, auch ganz praktisch. Mancher hat schon mal auf die Teilnahme am Abendmahl verzichtet und hat sich erst mit einem Menschen versöhnt und war dann wieder mit Freude dabei. Eine absolut gute Idee, finde ich. Mancher hat beim Abendmahl Liebe aufgenommen und es hat tatsächlich bis Montag gereicht und er hat etwas davon weitergegeben. Beim Abendmahl sitzen wir am Feuer der Liebe Gottes. Herzen, die dem Feuer nahe kommen, werden warm. Das geht gar nicht anders. Oder doch, wenn wir uns schützen und eine dicke Isolierschicht um uns legen, dann bedeutet tatsächlich das Abendmahl gar nichts. Dann kriegen wir auch von der Wärme nicht viel mit. Aber warum? Warum sollten wir das tun? Wir sind eingeladen an das Feuer der Liebe Gottes. Dort können wir uns wärmen und dann die Wärme weitergeben. Amen.